Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 38. Vor der Wohnung des Leutnants angekommen, gab er ihm das Geld, welches er getragen hatte, und verabschiedete sich in leutseliger Weise von ihm. Als Königsau in seiner Stube Licht gemacht hatte, breitete er seinen Gewinn auf dem Tische aus, um ihn zu zählen. Er war mit einem Schlage zu einem Vermögen gekommen. Es war, als hätte Gott ihn heute mit dem Marschall zusammengeführt, um ihm das Opfer, welches er der Geliebten bringen wollte, zu erleichtern. Das ungeheure Glück, welches er gehabt hatte, dünkte ihm das Ja und Amen zu sein, welches die Vorsehung zu seiner Liebe sagte. Und als er sich schlafen legte, tat er es in dem Bewusstsein, morgen ein Glück zu erlangen, an welches er noch vor ganz kurzer Zeit nicht gedacht hatte. Als er am nächsten Morgen sich das Geld hatte wechseln lassen, besaß er in seiner Brieftasche den Talisman, die Sorgen der Geliebten und ihrer Mutter zu beenden. Er konnte den Nachmittag kaum erwarten und machte bereits große Toilette, lange bevor die Zeit gekommen war. Blücher empfing ihn in voller Uniform. Er hatte Wort gehalten und sich in Wichs und Glanz geschmissen. Die beiden Männer sahen aus, als ob sie bei der Königsparade zu erscheinen hätten. »Da bist du ja, mein Sohn«, sagte der Marschall. »Es ist Punkt 2:30 Uhr. Wir müssen aufbrechen, und ich weiß wahrhaftig noch nicht, was ich sagen soll. Eine Anrede an meine Soldaten fällt mir immer ein. Sie ist sofort da, sobald ich sie brauche. Aber mit einer Werbung ist es denn doch ein anderes Ding. Ich habe mir schon fast den Kopf zerbrochen, aber noch nicht ein einziges Wort gefunden. Das wird eine schöne Geschichte werden, wenn ich dastehe wie Töffel vor dem Pfarrer und keine Silbe hervorbringe.« »Oh«, sagte Königsau lächelnd, »Exzellenz dürfen nur draufgehen wie auf den Feind.« »Hat sich was mit draufgehen? Es ist mir Angst und Bange bei der Geschichte. Ich glaube, ich reiße aus, wenn es losgehen soll. Der Teufel hole die Heiratsanträge. Ja, wenn ich diese Margot für mich haben wollte, da müsste es nur so pfeifen. Aber für einen anderen die Kastanien aus dem Feuer holen, dabei kann man sich leicht die Hand verbrennen. Na, ich habe mich einmal mit dieser Geschichte eingelassen und so muss sie auch ausgepatscht werden. Komm, Junge, wir wollen gehen.« Sie machten sich auf den Weg. Als sie ihr Ziel erreichten und von dem Mädchen eingelassen wurden, kam Margot ihnen entgegengeeilt. Ihr schönes Gesicht glänzte vor Freude und sie hielt die Arme erhoben, um den Geliebten zu umfangen. Als sie aber den Alten erblickte, ließ sie dieselben wieder fallen. »Na, na, nehmt euch immer beim Kopfe«, sagte er. »Ich bin verschwiegen und rede nicht aus.« Sie wurde ob dieser gutmütig derben Anrede sichtlich verlegen, und diese Verlegenheit steigerte sich, als Königsau ihr zu seinem Begleiter den berühmten Feldmarschall vorstellte, von dessen Eigenheiten man sich so wunderbare Dinge erzählte. Sie traten in den Salon. Blücher warf einen forschenden Blick umher, ließ diesen dann auf dem Mädchen ruhen, klopfte dem Leutnant auf die Achsel und sagte: »Junge, ich bin zufrieden mit dir. Diese Margot ist ein verteufelt hübsches Kind. Weiß Gott, das Maul möchte einem wässrig werden, wenn man sie ansieht. Das wird eine Frau, mit der du dich nicht zu schämen brauchst.« Königsau erfuhr, dass die Mutter sich leidlich wieder erholt habe und bald erscheinen werde. Als sie eintrat, sah sie allerdings noch angegriffen aus. Auch sie wunderte sich, dass Königsau nicht allein gekommen war. Als sie aber hörte, wer der andere Besucher sei, flog es doch wie eine stolze Genugtuung über ihr Gesicht. Das Gespräch erstreckte sich zunächst auf Allgemeines und ging dann auf das gestrige Ereignis über. Blücher freute sich, dass die beiden Damen Deutsch verstanden, und unterhielt sich in einer Weise mit ihnen, als ob sie alte Freundinnen von ihm seien. So verging über eine Stunde, ohne dass er des eigentlichen Grundes seiner Anwesenheit gedacht hätte. Er schien den rechten Anfang noch nicht gefunden zu haben. Da klingelte es draußen. Man hörte, dass das Mädchen den Vorsaal öffnete und den Kommenden eintreten ließ. Es war der Baron de Rayac. Er stutzte, als er die beiden Offiziere erblickte. Er hatte Blücher gesehen und kannte ihn also. Als er den Namen Königsau nennen hörte, wusste er sogleich, dass dieser der Offizier sei, welcher Alban Richemont geohrfeigt hatte. Er fragte sich, was die beiden Herren hier wohl zu suchen hätten, und fand keine andere Erklärung als die, dass sie eben dieser Angelegenheit wegen gekommen seien. Sie hatten den Kapitän nicht gefunden und waren deshalb bei dessen Mutter eingetreten. So dachte er. Blücher hingegen wusste beim Nennen des Namens des Franzosen sofort, dass es jener Baron sei, welcher sich den Besitz Margots erzwingen wollte. Darum schenkte er ihm nicht die mindeste Beachtung und erwiderte nicht einmal seinen Gruß. »Sie suchen den Kapitän Richemont?« fragte Rayac. »Woraus schließen Sie das?« fragte Königsau kalt. »Aus Ihrer Anwesenheit, Monsieur?« »Dann irren Sie sich. Der Kapitän hat sich nicht geneigt erklärt, sich mit meiner Person zu beschäftigen. Meine Anwesenheit gilt den Damen.«
»Ah!« rief der Franzose überrascht. »Sie kennen einander?«
»Wie Sie sehen.« Da kam dem Baron ein Gedanke. Die Anwesenheit des Leutnants galt jedenfalls mehr der Tochter als der Mutter. Hatte er etwa Absichten auf Margot? Eine fürchterliche Eifersucht erfasste den Baron. Er wollte Gewissheit haben und fragte daher: »Kennen Sie einander schon längere Zeit?« »Interessieren Sie sich für diese Frage?« lächelte der Deutsche. »Allerdings, ich zähle mich zu den Freunden dieser Damen und nehme also Anteil an allem, was sie betrifft.« »Nun, dann will ich Ihnen mitteilen, dass wir uns zwar erst seit kurzem kennen, dass ich aber die Überzeugung hege, dass unsere Bekanntschaft sehr lange dauern, ja, wie ich hoffe, nur mit dem Leben enden wird.« Das war deutlich geantwortet. Der Deutsche hatte Absichten auf Margot, das wusste der Baron jetzt. Er nahm sich vor, ihm sofort alle Hoffnungen zu nehmen und sagte darum: »Welcher Umstand berechtigt Sie zu dieser Überzeugung?« Königsau warf ihm einen erstaunten Blick zu, zuckte die Achsel und antwortete: »Mir scheint, Sie wollen mich examinieren?« Der Baron ließ sich durch diese abweisende Frage nicht irre machen. »Ein wenig«, antwortete er, »das Wohl von Madame und Mademoiselle liegt mir zu sehr am Herzen, als dass es mir gleichgültig sein sollte, welche neue Bekanntschaft sie machen. Es ist da sehr notwendig, vorher zu prüfen.« »Ah, haben Sie etwa die Absicht, mich zu beleidigen?«
»Nicht im Geringsten. Das wollte ich dem Kerl auch nicht geraten haben«, rief da Blücher.
Er hatte, halb abgewendet, der Unterhaltung zugehört. Er ärgerte sich über die Zudringlichkeit des Franzosen und hielt es endlich für angemessen, auch ein Wort zu sagen. Madame Richemont blickte den Alten erschrocken an. Es wurde ihr Angst, sie befand sich in den Händen des Barons. Wurde dieser hier beleidigt, so ließ er es ihr ganz sicher entgelten, ohne alle Rücksicht darauf, ob sie daran schuld sei oder nicht. Auch der Baron warf einen raschen, aber mehr erstaunten als erschrockenen Blick auf den Marschall. Er war reich, und der Reichtum pflegte einem jeden ein gewisses Gefühl der Sicherheit, des Selbstvertrauens zu geben.
»Was meinen Exzellenz mit diesen Worten?« fragte er rasch. »Ich meine, dass Ihnen ein heiliges Donnerwetter auf den Hals fahren soll, wenn Sie fortfahren, solche unverschämten Fragen auszusprechen«, antwortete der Alte.
»Monsieur, ich bin ein Edelmann«, rief der Franzose in fast drohendem Tone.
»Wie, was?« fragte Blücher, indem er sich erhob.
»Mossi nennen Sie mich? Mossi? Donnerwetter! Ich will Sie bei Mossi. Ich bin der Feldmarschall von Blücher, Fürst von Wahlstatt, verstanden? Sie haben mich Exzellenz oder Durchlaucht zu nennen. Mit Ihrem Mossi aber bleiben Sie mir ergebenst vom Leibe. Mossi, nein, da hört denn doch alles und Verschiedenes auf. Sie selbst mögen Mossi sein, die Franzosen mögen Mossis sein, ich aber nicht. Und ein Edelmann nennen Sie sich?
Ich sehe nichts davon, gar nichts.
Wenn Sie Edelleute sehen wollen, so nehmen Sie doch gefälligst einmal das Fernrohr, stecken Sie es sich in das Gesicht und gucken Sie uns beide an.
Blüchers hat es gegeben schon zu Karls des Großen Zeit und die Königsau sind auch nicht jünger.
Sie aber sind erst von ihrem Napoleon adelig gequetscht worden.
Sie sind noch warm und neubacken, dass die Butter davon herunterläuft.
Geben Sie sich um Gottes Willen nicht eher für einen Edelmann aus, als bis Sie gelernt haben, sich als solcher zu betragen.
Ihre Meriten kennt man, bei mir kommen Sie an den Rechten. Ihren ganzen Adel blase ich in die Luft, er ist kein Dreier wert.
Das kam alles so schnell und gewaltig unter dem grauen Schnurrbarte des Alten hervor, dass an eine Unterbrechung oder gar Entgegnung nicht zu denken war.
Königsau lächelte still vor sich hin, auch Margot blieb ruhig.
Frau Richemont aber fürchtete den Baron und daher schlug sie unwillkürlich die Hände zusammen.
Sie befürchtete das Schlimmste. Der Baron war zunächst wie vom Donner gerührt.
Die Wortflut des Marschalls drang so kräftig und mächtig auf ihn ein, dass an einen augenblicklichen Widerstand nicht zu denken war.
Als sie aber ihr Ende erreicht hatte, da fuhr er von seinem Sitz empor und sagte:
»Gut, ich will Sie Exzellenz nennen, aber sagen Sie gefälligst, was Sie mit meinen Meriten meinen und mit den Worten, dass Sie mich kennen. Sie haben mich gegenwärtig auf die eklatanteste Weise beleidigt, und ich hoffe, dass Sie sich nicht weigern werden, mir volle Genugtuung zu geben.«
»Genugtuung?« fragte Blücher mit blitzenden Augen.
»Sind Sie verrückt?
Sie sind Armeelieferant gewesen. Das heißt, Sie haben der Armee das Schlachtvieh, die Ochsen und Schafe geliefert. Und weil diese Ochsen mehr Knochen hatten als Fleisch, sind Sie ein reicher Mann geworden. Und weil diese Schafe Ihnen Ihre akademische Bildung mitgeteilt haben, hat Sie Napoleon mit dem Adelsbriefe versehen.
Nun machen Sie Familien unglücklich, weil Sie auf die Töchter spekulieren.
Sie verführen die Väter und Brüder. Sie turbieren die Mütter und Töchter. Sie drohen mit Schuldhaft und anderem Elend, um eine Frau zu erhalten.
Pfui, Teufel!
Und das nennt sich einen Edelmann?
Das will Genugtuung von mir haben?
Hören Sie, Mossi.
Ja, Mossi und abermals Mossi. Ich werde Ihnen Genugtuung geben oder geben lassen, aber nicht mit dem Säbel, sondern mit der Peitsche und dem Stallbesen.
Das war eine Szene, wie sie die Damen noch nicht erlebt hatten.
Sie waren aufgesprungen, denn beide hielten es für unvermeidlich, dass die beiden Männer tätlich gegeneinander werden würden.
Auch Königsau hatte sich langsam erhoben und an die Seite des Marschalls gestellt, um nötigenfalls augenblicklich bei der Hand zu sein.
Der Baron war bleich wie der Tod geworden. Er erzitterte vor Grimm, er hätte sich am liebsten auf Blücher stürzen mögen, aber die gewaltige Erscheinung des alten Kriegshelden machte doch einen solchen Eindruck auf ihn, dass es nicht dazu kam.
Er fühlte sich nicht imstande, den Sprecher Lügen zu strafen. Das verdoppelte seine Wut.
Er wagte nicht, dieselbe an den beiden Deutschen auszulassen, und darum wendete er sich als echter Feigling an die beiden Damen.
»Ah, Sie haben geplaudert«, stieß er knirschend hervor.
»Ich nicht«, antwortete die Mutter ängstlich.
»Aber ich«, sagte Margot mutig.
»Zu wem?«
»Zu Herrn von Königsau.«
»Wann?«
»Gestern.«
»Ah, sind Sie so vertraut mit ihm, dass Sie ihm bereits solche Geheimnisse mitteilen?«
»Danach hat der Kerl zwar den Teufel zu fragen«, fiel hier Blücher ein, »aber er soll dennoch eine Antwort haben, damit er nur sieht, dass er ganz umsonst im Trüben gefischt hat.«
Und sich an den Franzosen wendend, fuhr er fort:
»Ja, diese beiden Leutchen sind allerdings bereits sehr vertraut miteinander, nämlich so vertraut, dass ich gekommen bin, Madame Richemont um ihr Jawort zu bitten.«
»Ah,
Dieser Ruf des Erstaunens wurde von zweien ausgesprochen, nämlich von dem Baron und auch von Margots Mutter, welche von ihrer Tochter noch nicht erfahren hatte, was gestern Abend zwischen ihr und Königsau vorgekommen war. Der Baron blickte den Sprecher erstaunt an, so erstaunt, als ob er es gar nicht für möglich halte, dass er die Wahrheit gehört habe. Er fragte zu Margot gewendet: »Sie werden eiligst zugeben, dass ich jetzt falsch gehört habe?«
»Papperlapapp«, rief da Blücher, »nichts wird zugegeben. Wer kann denn wissen, was der Mann gehört hat? Wissen wir denn, ob sich seine Ohren in Ordnung befinden? Aber sehen soll er doch, dass es mein Ernst ist. Komm, mein Sohn, nimm dein Mädchen bei der Hand und höre, was ich eurer Mama sagen werde.«
Blücher fasste dabei Königsau und Margot an, legte ihre Hände ineinander, schob beide zur Mutter hin, stellte sich kerzengerade vor die Letztere auf, machte ein Honneur, als ob er vor einem Landsherrn stehe, und sagte: »Madame, erstens haben sich diese beiden lieb, zweitens wollen sie sich heiraten, und drittens bitte ich um ihr Ja-Wort dazu. Wer etwas dawider hat, der mag es mir sagen. Ich werde ihn bei der Parabel nehmen, dass er die lieben Engel im Himmel geigen und pfeifen hören soll.« Diese Werbung kam Frau Richemont so unerwartet, dass sie für den Augenblick gar keine Antwort fand. Sie hätte jedoch auch gar keine Zeit dazu gehabt, sie zu geben, denn ehe sie nur sprechen konnte, trat der Baron näher und sagte: »Ich sehe, dass man hier Komödie spielen will. Da ich meine Rolle nicht erst auswendig zu lernen brauche, so halte ich es nicht für nötig, den stummen Zuschauer abzugeben. Madame, ich ersuche Sie, Ihre Entscheidung zurückzuhalten, bis auch ich gesprochen habe.« Er griff in die Tasche, zog ein Portefeuille hervor, öffnete dasselbe, nahm einige Papiere heraus und hielt sie Frau Richemont entgegen. Dann fuhr er höhnisch fort: »Madame, ich gebe mir die Ehre, Ihnen diese Wechsel zur Zahlung zu präsentieren. Wird die Summe nicht augenblicklich entrichtet, so wandern Sie ins Schuldgefängnis.«